Wann sind Sie eigentlich zum letzten Mal ins Konzert gegangen? Wie war der Konzertsaal? Wen haben Sie dort getroffen? Die anderen Abonnentinnen und Abonnenten? Oder haben Sie auch neue, unbekannte Gesichter gesehen? Heutzutage ist der Anspruch groß an die Konzerthäuser. Sie wollen und sie sollen möglichst alle Gesellschaftsschichten, die Breite der Gesellschaft erreichen und ansprechen mit ihren Angeboten. Oper für alle, Klassik für alle ist das Motto. Aber schafft man das auch? Darüber rede ich mit Robert Blank, beziehungsweise Dr. Robert Blank, denn er hat gerade seine Promotion abgeschlossen und seine Dissertation hat er über die Frage geschrieben: Ein Konzerthaus für alle, Utopie oder Wirklichkeit? Herr Blank, zu welcher Erkenntnis sind Sie denn gekommen?
Ja, erstmal war das der Beweggrund schlechthin für meine Arbeit, diesen überall auftauchenden Slogan, ein Konzerthaus für alle, mal dahingehend zu überprüfen, ob das wirklich möglich ist, wenn man diesen Begriff alle ernst nimmt, also alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen im Einzugsgebiet eines solchen Konzerthauses auch an den Angeboten zu beteiligen. Und man muss sagen, das ist tatsächlich keine realistische Zielsetzung. Es ist wunderbar als Motivation, als Vision, aber selbstverständlich funktioniert es, oder was heißt selbstverständlich, das waren auf jeden Fall meine Erkenntnisse, dass das nicht funktionieren kann, weil zum Beispiel 50% der Bevölkerung schlicht und ergreifend sagen, ich bin an hochkulturellen Angeboten, und davon sprechen wir ja, vor allem wenn es um klassische Musik, ums Kernprodukt der Konzerthäuser geht. Ich bin daran eigentlich gar nicht wirklich interessiert. Die positive Nachricht, sage ich mal, um ein bisschen kultur- und gesellschaftspolitischen Druck daraus zu nehmen, die Mehrheit dieser 50% sagt aber auch, ich finde es vollkommen richtig, dass das öffentlich gefördert wird. Nur ich habe eben persönlich kein großes Interesse dran.
Jetzt haben sich ja dieses Ziel, alle gesellschaftlichen Schichten zu erreichen, wirklich viele Konzerthäuser auf die Fahnen geschrieben, wie Sie schon gesagt haben. Was sind denn Ihre Ergebnisse in Bezug auf welche Parameter sind denn wichtig, damit man vielleicht mal so nah wie möglich an diesem Ziel herankommt für ein Konzerthaus? Ist es der bloße Bau, ist es die Architektur oder sind es die verschiedenen Konzertformen, die man anbieten muss? Was sind so die wichtigen Dinge auf dem Weg dorthin?
Ja, tatsächlich glaube ich, sich breit aufzustellen. Erstmal muss man ja mit den Gegebenheiten im Regelfall, außer es entsteht ein Konzertsaal-Neubau, mit den Gegebenheiten zurechtkommen, die da vor Ort da sind. Und dann hat das natürlich schon ganz viel auch mit den Angeboten zu tun, die man macht. Und ich bin, und da hat sich auch die Situation ein wenig geändert, Anfang dieses Jahrtausends kann man sagen, war man so ein bisschen der Meinung, oh, dieses klassische Konzertformat, das hat sich doch irgendwie überlebt und stirbt da die quasi so nach und nach die Bevölkerung weg, die sich dafür interessiert. Das sehe ich nicht so. Zum Beispiel hat mir der Intendant der Elbphilharmonie ganz klar gesagt, dass das Symphoniekonzert das meist nachgefragte Format in der Elbphilharmonie ist. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht eben auch andere Angebote macht, die dann meistens damit zu tun haben, dieses doch sehr ritualhafte, strenge Format ein Stück weit aufzulösen, auch Schwellenängste abzubauen, überhaupt in so ein Konzerthaus, in so einen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Musentempel hineinzugehen. Und da gibt es natürlich tausend Facetten. Man kann mit moderativen Anteilen arbeiten. Man kann sagen, ich gehe von dem klassischen 20 Uhr oder 11 Uhr am Sonntagvormittag Zeitschema weg. Ich biete Konzerte auch mal am Nachmittag an. Ich mache Kurzkonzerte. Ich mache synästhetische Konzepte. Also ich versuche auch visuelle Aspekte in so ein Konzert mit aufzunehmen. Es gibt da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Entscheidende ist eben diese Schwellenangst, die da bei der Bevölkerung besteht, die eben nicht mit klassischer Musik sozialisiert sind, diese Schwellenängste abzubauen. Und der Königsweg schlechthin, den kann ich jetzt nicht nennen, aber mir sind natürlich viele Formate begegnet, wo ich denke, wow, die sind interessant, die sind spannend. Das könnte ein Weg sein, eben auch eine andere Bevölkerung als die klassisch bildungsbürgerliche dafür zu begeistern.
Hätten Sie da ein Beispiel für ein solches Format, was Sie spannend finden und was ja wegweisend wäre?
Ja, zum Beispiel. Ist ganz interessant. Man macht sich ja viel Gedanken auch drüber, wie das sein könnte, mehr Angebote dann im Bereich der Popularmusik zu machen. Ein Konzerthaus muss sich ja nicht darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig klassische Musik anzubieten. Da gab es ein interessantes Format, das gar nicht erst versucht hat, Verbindungslinien herzustellen, sondern sozusagen der Abend, der dort angeboten wurde. Es war konkret ein Format im Gewandhaus in Leipzig. War so gestaltet, dass man zuerst eine gute Stunde klassisches Konzert hatte und danach das Gewandhaus zu einem Dancefloor umgebaut wurde. Und dann ging das noch bis nachts um drei eben mit vollkommen anderer Art von Kultur und Musik weiter. Und das gab es, glaube ich, fast 10 Jahre und das war unglaublich erfolgreich. Und es wurde auch evaluiert und man hat festgestellt, dass ganz viele Menschen dort zu diesem Format gekommen sind, die vorher nie in Gewandhaus war.
Sind Sie denn bei Ihren Recherchen zu Ihrer Dissertation auf ein Konzert rausgestoßen, wo Sie gesagt haben, wow, da wird schon fast alles richtig gemacht?
Immer in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, die ganz viel auch mit Standort und Umgebung zu tun hat. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich eine Tradition im Rücken habe, wie beim Gewandhaus und seinem Orchester, das ja ganz, ganz, ganz eng mit diesem Konzerthaus verknüpft ist, das ist einer der ersten Konzertsäle, die überhaupt in Deutschland entstanden sind. Und auch das Orchester hat eine jahrhundertelange Tradition, zig Uraufführungen, die dort stattfanden und ist einfach, muss man schon sagen, ein Hort auch der klassischen Musik, eins der Epizentren in Deutschland. Und das ist natürlich gegebenenfalls auch eine andere, wie soll ich sagen, ist ein anderes Image, das da gepflegt wird und eine andere Selbstverständlichkeit, als wenn ich mich im Konzerthaus Dortmund in der Innenstadt befinde, aber in einem durchaus problematischen, sehr, sehr heterogenen Viertel, da war der Intendant eben sehr, sehr offen. Er gesagt hat, naja, bei vielen wird das immer noch als eine Art Fremdkörper in der Stadt wahrgenommen. Und da geht es erstmal darum, irgendwie Nähe herzustellen, Akzeptanz zu schaffen. Das kann im Konzerthaus sein, aber das kann auch außerhalb sein. Stichwort Outreach-Formate. Wenn jemand Hemmschwellen hat, dann gehe ich eben in den Club, ich gehe in die Stadtviertel rein. Ich versuche mit Stadtteilkulturzentren Kooperationen auf den Weg zu bringen. Und ich denke, das sind ganz wichtige Aspekte. Im Konzerthaus Dortmund ist tatsächlich das Erste, was ein Programm hat. Das nennt sich Community Music. Das ist jetzt nicht super weit von Musikvermittlung entfernt, aber man kann sagen, setzt auf einer noch niedrigschwelligen Stufe an. Da kann man wirklich wenn man überhaupt keine Voraussetzungen in Musik mitbringt, dann gibt es auch da Zugangswege, sich nach und nach so einem Konzerthaus zu öffnen. Da wird auch auf der Website zum Teil mit einfacher Sprache gearbeitet, weil man sagt, dieser Duktus und der Sprech, den wir so gewohnt sind in der klassischen Musik, dass der viele damit nichts anfangen können. Also da gibt es sehr viele Überlegungen. Das Konzerthaus in Berlin ist digital unglaublich weit voran mit Virtual Reality Möglichkeiten, wo man sich ins Orchester rein versetzen kann oder in ein Streichquartett und das mal aus den unterschiedlichen Perspektiven der Streichinstrumente betrachten kann, gemeinsam an Kompositionen arbeiten kann. Und wenn ich nur in Deutschland nochmal bleibe, dann auch die Elbphilharmonie, das ist keine Musikschule, aber es geht am ehesten so ein bisschen in dem Bereich, weil die Elbphilharmonie 5 hauseigene Ensembles hat, wo man auch die Möglichkeit hat, in der Elbphilharmonie in ganz unterschiedlichen Formationen von Gamelan-Musik über einen multikulturellen Chor bis zum Orchester mitzuwirken.
Frankreich
fehlt, genau. Das ist auch interessant, weil die Pariser Philharmonie, die ja auch erst so rund 10 Jahre alt ist, ja, in einem Arrondissement am Stadtrand entstanden ist. Also auch
ganz
man
bewusst.
Nicht ganz bewusst, vollkommen richtig, nicht das schicke Paris, irgendwie unbezahlbare Paris im Zentrum, sondern am Stadtrand mit einer sehr durchmischten Bevölkerungsstruktur einerseits und andererseits der Idee dort, auch so, ich nenne es jetzt mal, auch so ein kulturelles, ja, in dem Fall kann man wirklich Epizentrum sagen, zu entwickeln. Da standen in den 70er Jahren Schlachthöfe, die dann irgendwann geschlossen wurden. Und dann hat sich das, dann war erst so eine Übergangsphase, wo irgendwie ganz schnell auch die Kultur irgendwie Fuß gefasst hat, ganz breit aufgestellt. Also da reden wir noch gar nicht so sehr von der klassischen Musik. Und dann hat sich aber auch die Klassik dort angesiedelt mit der Cité de la Musique. Das ist ein Konzerthaus, was schon länger da ist und was mit der Philharmonie assoziiert ist. Dann gibt es das Conservatoire, also quasi die Musikhochschule, die sich unweit von da befindet, und auch ein Musikmuseum auf diesem Gelände. Und das ist wirklich faszinierend, was sich über diesen Standort, über diese Schlagkraft natürlich auch eines zentralistisch regierten, auch kulturpolitisch zentralistisch regierten Landes, das bringt natürlich eine unglaubliche Power auf die Straße. Und das eben in so einer multikulturellen Umgebung, das ist schon spannend. Und was die toll gemacht haben, eine unglaublich umfangreiche Publikumsstudie gleich zu Beginn, wo sie ziemlich genau sehen konnten, wer nimmt denn welche Formate hier wahr. Gibt es Querverbindungen von den Museumsbesuchern ins klassische Konzert, in andere Konzerte? Aus welcher Region in Frankreich kommen die? Und. Also das hat mich auch nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen.
Herr Blank, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich sage Ihnen vielen Dank.